Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Zu Finnland gehört das Wort Neutralität. Heute Abend wird man sagen müssen, bald gehörte. Denn was für Jahrzehnte richtig war, wird demnächst möglicherweise nicht mehr richtig sein. Und damit passiert genau das Gegenteil von dem, was Wladimir Putin, der russische Präsident, eigentlich erreichen wollte. Die NATO wird an seine Grenze heranrücken. Das wird unser wichtigstes Thema zu Beginn dieser Sendung sein. Dann natürlich wie immer die aktuelle Lage in der Ukraine wird uns beschäftigen und die Frage russische Sanktionen und Gas nach Deutschland. Was passiert da? Das und vieles andere mehr haben wir für Sie in dieser Sendung vorbereitet. Wir beginnen mit Finnland und dem möglichsten oder schnellstmöglichsten Aufnahmeantrag für die NATO. Arne Bartram.
Aus dem Westen gibt es viel Unterstützung für einen möglichen NATO-Beitrittsantrag aus Finnland. Russland ist dagegen ziemlich sauer. Regierungssprecher Dmitri Peskow hat im Staatsfernsehen gesagt, dass ein NATO-Beitritt Finnlands eindeutig eine Bedrohung für Russland wäre.
Alles wird davon abhängen, wie dieser Prozess vonstatten geht, wie weit die militärische Infrastruktur an unsere Grenzen heranrücken wird.
Jahrzehntelang war Finnland bündnisfrei, eine Mehrheit der Finnen gegen einen NATO-Beitritt, um den Nachbarn Russland nicht zu verärgern. Russlands Krieg in der Ukraine hat für ein Umdenken gesorgt. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto.
Es ist wichtig zu sagen, dass der von Russland gestartete Krieg die Sicherheit und Stabilität von ganz Europa gefährdet. Das unvorhersehbare Verhalten Russlands ist ein permanentes Problem.
Aus diesem Grund haben sich Finnlands Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin jetzt eindeutig für einen NATO-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Beide haben mitgeteilt:
Eine NATO-Mitgliedschaft würde Finnlands Sicherheit stärken. Als Mitglied der NATO würde Finnland die gesamte Verteidigungsallianz stärken. Finnland muss sich unverzüglich um die NATO-Mitgliedschaft bewerben.
Das sieht inzwischen auch die überwiegende Mehrheit von 76% der Finnen so. Auch wenn nach Jahrzehnten der Bündnisfreiheit nicht alle Fans der NATO sind. Für viele ist es eine Vernunftentscheidung, sagen uns Menschen in Helsinki.
Es ist in dieser Situation verständlich. Persönlich bin ich nach wie vor nicht begeistert, aber Russland hat Finnland in diese Lage gebracht, dass zusätzliche Sicherheiten inzwischen gut wären.
Ich glaube, die Weltlage ist so, dass das Risiko, in einen Krieg zu geraten, so groß ist, dass wir für den Fall besser Unterstützung haben.
Am gespanntesten haben die Schweden nach Finnland geschaut. Denn auch Schweden will in den nächsten Tagen über einen NATO-Mitgliedsantrag entscheiden. Außenministerin Ann Linde.
Finnlands Entscheidung hat natürlich auch Einfluss auf unsere Analyse der Lage. Wir können jetzt nicht still stehen bleiben, sondern werden uns für oder gegen die Mitgliedschaft entscheiden.
In Schweden legt die Regierung morgen eine Analyse zur aktuellen Sicherheitslage vor. Sie wird als Grundlage für eine Entscheidung in der NATO-Frage dienen.
Soweit der Bericht von Arne Bartram. Die NATO selbst, nun ja, die Entscheidung wird sehr eindeutig ausfallen, zumal die Finnen eine besondere Armee mitbringen und besondere Fähigkeiten mitbringen. Insofern ist das, was im Moment in diesen Ländern passiert, natürlich auch in Brüssel von höchster Bedeutung. Innerhalb der NATO sieht man aus diesen Gründen wenig Probleme für den finnischen Beitritt. Klaus Remme erklärt warum.
Der NATO-Generalsekretär wählte auch heute noch vorsichtige Worte, denn der offizielle Beitrittsantrag Finnlands liegt noch nicht vor. Solle sich Finnland aber für eine Bewerbung entscheiden, sei das Land sehr willkommen in der Allianz. Der Beitrittsprozess werde sich problemlos und zügig gestalten, versicherte Jens Stoltenberg. Vor allem in den nordeuropäischen Ländern wurde die heutige Positionierung aber schon enthusiastisch als historische Entscheidung gefeiert. Und auch im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments gab es keinen Zweifel am bevorstehenden NATO-Beitritt von Finnland und Schweden.
Ja, hyvää huomenta ja tervetuloa turvallisesti, hyvät suomalaiset ystävät.
Willkommen auf der sicheren Seite, so sagte es der deutsche EU-Abgeordnete Michael Gahler in der Ausschusssitzung am Vormittag in Brüssel auf Finnisch. Zugeschaltet war der finnische Außenminister Pekka Haavisto, ein Termin, der im Januar vereinbart worden war. Eigentlich war ein Austausch zur Arktispolitik geplant, ein weiterer Hinweis darauf, wie schnell sich grundsätzliche politische Koordinaten durch den Kriegsausbruch in der Ukraine verändert haben. Es gibt heute wichtigere Themen, so Haavisto, und er erläuterte die Gründe für den NATO-Beitrittswunsch der Finnen. In den nächsten Monaten kann es sehr schnell gehen. Im NATO-Hauptquartier geht man davon aus, dass Finnland und Schweden ihren offiziellen Antrag zeitgleich stellen, möglicherweise schon in der kommenden Woche. Diese Anträge sind dann Ausgangspunkt für Verfahren, die in der Unterzeichnung von Beitrittsprotokollen münden. Auch wenn kein Zweifel an der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Qualifikation der Bewerber besteht, müssen Fragen geklärt werden, darunter die Festlegung der finanziellen Beiträge der neuen Mitglieder zum NATO-Haushalt und natürlich auch die vertragliche Verpflichtung auf die Beistandsklausel, der zufolge ein Angriff auf einen Mitgliedstaat als Angriff auf alle Länder der Allianz verstanden wird. Möglicherweise sitzen dann Finnland und Schweden schon beim NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid als Mitglieder in Spe mit am Tisch. Gut möglich auch, dass die Ratifizierungsverfahren bis Jahresende abgeschlossen sind. Zu möglichen Bedrohungen durch Russland in der Zeit zwischen Bewerbung und Aufnahme Finnlands sagte Außenminister Haavisto heute zu den Abgeordneten in Brüssel:
We are not expecting anything, but we are prepared for everything. We are prepared for land, air, maritime influences, all the hybrid and cyber means that can be used against us.
Wir erwarten nichts und sind auf alles vorbereitet. Auf Störversuche zu Land, aus der Luft und über Wasser, natürlich auch auf Cyberangriffe, so der Minister. Bis die NATO-Beistandsklausel greift, kann Finnland durch Absprachen der letzten Wochen mit Unterstützung aus den USA, aus Großbritannien und den baltischen Ländern rechnen. Auch die EU ist möglicherweise gefragt, verwies Haavisto heute doch auf Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags. Die EU-Partner haben sich dadurch gegenseitig verpflichtet, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ein Mitgliedsland alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zu leisten.
Das war Klaus Remme aus Brüssel. Wir wollen bei diesem Thema bleiben und wollen uns fragen, welche Auswirkungen hat denn der Schritt? Das wollen wir wägen mit Matthias Dembinski. Er ist von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Dembinski.
Hallo, guten Abend.
Fangen wir an zunächst mit der finnischen Perspektive. Meine Frage lautet, ohne den Ukraine-Krieg, wäre das in Finnland ohnehin passiert oder war das was eine Art Booster oder waren die ohnehin auf dem Weg?
Also seit der Krim-Annexion hat sich ja schon die sicherheitspolitische Lage in Europa verändert und die sicherheitspolitischen Bedrohungswahrnehmungen auch in Finnland und Schweden. Es gab eine Diskussion, aber die Diskussion, die verlief langsam und ohne diesen Krieg jetzt, hätte es wahrscheinlich sozusagen noch sehr lange gedauert, bis sich die Finnen tatsächlich entschlossen hätten.
Das heißt, die Mehrheit, die auch im Volk im Moment über Umfragen abgebildet wird, nach Ihrer Einschätzung, das bildet die Stimmung ab in Finnland?
Das bildet sicherlich die Stimmung ab. Die Mehrheit ist mittlerweile stabil und liegt bei 70%. Das ist ein ganz deutlicher Meinungsumschwung. Vorher waren sowohl in Finnland als auch in Schweden waren die Mehrheiten eher nicht gegeben. Also von daher, denke ich, ist die Unterstützung gegeben.
Jetzt haben Sie gerade die Schweden schon angesprochen. Viele sagen, wenn, dann wird es im Geleitzug möglicherweise kommende Woche passieren. Das ist so. Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke auch, dass mit der finnischen erklärten Bereitschaft, jetzt diesen Schritt zu tun, der NATO beizutreten, noch einmal ein zusätzlicher Druck ausgeübt wird auf die schwedischen Sozialdemokraten, die aber wahrscheinlich ohnehin schon entschlossen sind, hier mitzuziehen. Denn beide wollen und haben es auch angekündigt, sozusagen diesen historischen Schritt, es geht im Gleichklang, tun.
Jetzt kommen wir zur anderen Seite, zu Moskau. Da wird jetzt geredet von militärtechnischen Maßnahmen, von Enttäuschung und ich weiß nicht was alles. Eine vorhersehbare Reaktion?
Das klang alles noch relativ moderat, was aus Moskau heute zu hören war. Man muss wissen, Russland hat immer deutlich gemacht, dass es einer weiteren NATO-Erweiterung extrem kritisch gegenübersteht. Das war auch das zentrale Thema der beiden Briefe, die Putin im Vorfeld dieses Konfliktes jetzt an die NATO und an die USA geschickt haben. Dort hat Russland noch einmal gefordert, eine neue Sicherheitsarchitektur, vor allen Dingen aber, dass die NATO sich nicht weiter ausdehnt. Und Schweden und Finnland sind natürlich eine ganz andere Kandidaten als etwa die Staaten auf dem Balkan, die da möglicherweise noch Mitglied werden können. Da reicht ein Blick auf die Landkarte, um zu sehen, dass sich vor allen Dingen mit dem Beitritt Finnlands die Bedrohungsperzeption in Russland deutlich noch mal verschärfen würde.
Und wenn da jetzt von militärtechnischen Maßnahmen die Rede ist, selbst wenn das jetzt nicht besonders präzise ist, was kann man darunter verstehen?
Das kann ein ganzes Spektrum umfassen. Das kann von reiner Rhetorik reichen bis hin zu Maßnahmen, dass Russland anfangen könnte, etwa Nuklearwaffen dauerhaft in der Enklave Kaliningrad zu stationieren. Also man kann sich alles Mögliche vorstellen. Man sollte diese Drohung aber auch nicht sozusagen jetzt überdramatisieren. Also wie gesagt, die Reaktion war verglichen mit dem, was man hätte erwarten können, relativ zurückhaltend.
Auf der anderen Seite, diese Neutralität hat eine Geschichte und ist übrigens auch niedergelegt. So, wo ist jetzt der Vertragsbruch aus Ihrer Sicht?
Ob es ein Vertragsbruch ist, kann ich eigentlich nicht erkennen. Sie haben in der Tat recht, diese Neutralität hat eine sehr, sehr lange Tradition. Vor allen Dingen im Falle von Schweden wurde sie lange zelebriert. Das war das Aushängeschild auch schwedischer und insbesondere schwedisch-sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik. Also von daher ist diese Änderung schon massiv. Aber beide haben für sich immer das Recht in Anspruch genommen, diesen Schritt zu tun, wenn es in ihrem sicherheitspolitischen Interesse liegen sollte. Und die NATO ihrerseits hat ja seit den 1990er Jahren eine Politik der offenen Tür propagiert.
Jetzt kommen wir dann natürlich zu der Frage, ich weiß nicht, ob wir die loslösen können vom Ukraine-Konflikt oder vom Krieg in der Ukraine. Wie kann denn eine neue Sicherheitsarchitektur aussehen? Am Ende haben wir wieder eine Blockgrenze und da wird hochgerüstet bis zum Zaun?
Viel hängt von dem Ukraine-Konflikt ab. Oder von dem Ausgang des Konfliktes ab. Das wahrscheinliche Szenario in Rechnung stellt, und es kommt zu irgendeinem Waffenstillstand oder zu einem politischen Kompromiss, wie immer der aussieht. Kann man dennoch davon ausgehen, dass Europa wahrscheinlich zurückgeworfen ist, sozusagen in eine Phase mehr oder weniger ungeregelter Konfrontation, ähnlich wie vielleicht in den 50er Jahren. Mit dem eigenen Unterschied, dass die Welt komplexer geworden ist und wahrscheinlich auch durch die technologischen Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind, auch gefährlicher geworden ist, instabiler geworden ist. Also, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir aus Eskalationsspiralen herauskommen und wie wir zumindest wieder Leitplanken von Kooperation, aber Leitplanken einziehen, die zumindest das Verhalten einigermaßen beherrschbar und regulierbar machen.
Nun ist aber gerade, und das sagen ja viele und stellen viele fest, das Vertrauen in Herrn Putin verschwunden oder wer auch immer dahinter steht.
Das ist das große Problem. Das Vertrauen ist komplett zerstört, komplett ruiniert. Und die Aufgabe, vor der wir stehen, nämlich so etwas wie eine Minimalkooperation zu organisieren in einer Umgebung, in der es praktisch gar kein Vertrauen mehr gibt, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Das ist eine historische Aufgabe.
Wenn Sie das vergleichen mit den, sagen wir, 50er, 60er und dann 70er Jahren, eben dem Teil der Entspannungspolitik, ist das jetzt schlimmer? Sind wir weiter zurückgeworfen oder verlieren wir gelegentlich auch die Maßstäbe, wenn wir von hier zurückblicken?
Ich fürchte in der Tat, wir sind weiter zurückgeworfen. Denn wie gesagt, wir sind in einer Situation ungeregelter, oder wir werden sein in einer Situation ungeregelter Konfrontation mit keinem Vertrauen in einem technologischen Umfeld, aber das nochmal instabiler ist als das in den 50er Jahren. Die nukleare Bedrohung hängt natürlich immer noch über uns. Dazu kommen aber so Problembereiche wie etwa Cybersicherheit oder die Frage, wie geht man mit Bedrohungen im Weltraum um? Ja, dass Staaten auf einmal Satelliten abschießen können etwa. Mit diesem ganzen Thema hybride Bedrohungen. Das ist sozusagen etwas, was neu ist und was ganz erhebliches Potenzial für Fehlkalkulationen birgt.
Umso dringender wäre doch die Friedens- und Konfliktforscher. Was können Sie beitragen?
Wir stehen auch vor der Aufgabe, noch einfach mal zu sichten, was wir eigentlich in der Vergangenheit für Instrumente hatten, was damals vielleicht noch funktioniert hat und was in Zukunft eventuell auch wieder funktionieren könnte. Aber da geht es, glaube ich, zunächst einmal darum, einfach Wissen zu sichern, solange es noch irgendwie greifbar ist, solange noch Personen da sind, die auch noch das sozusagen weitergeben können. Und dann aber zu gucken, was ist eigentlich übertragbar auf die neue Situation.
Kann dieser Krieg, Sie haben gerade gesagt, es muss irgendeine Verhandlungslösung geben, kann der Krieg gewonnen werden, auch gegen Russland?
Also ist mir die Frage, was gewonnen heißt. Und da gibt es in der NATO sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Und das geht bis etwa zu der Stimme der britischen Außenministerin Liz Truss, die mehr oder weniger fordert, die Ukraine müsse militärisch durch Waffenlieferungen in die Lage versetzt werden, auch die Krim zurückzuerobern. Und ich denke, spätestens an diesem Punkt kann man sich eine ganze Reihe von Szenarien vorstellen, die nochmal ein ganz erhebliches Eskalationspotenzial bergen. Von daher denke ich, ist es die Verantwortung auch westlicher Politik, den Blick offen zu halten dafür, dass man einen Waffenstillstand anstrebt, dass man die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand erkennt und dass man dann auch alles tut, um diese Möglichkeiten zu nutzen.
Dankeschön. Das war Matthias Dembinski, der Experte der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt wollen wir in den Krieg selbst hineinschauen. Der Krieg geht weiter, auch wieder heute mit etlichen zivilen Opfern. Vor allem im Donbass wird gekämpft, wird geschossen. Das Ganze entwickelt sich allerdings eher zu einer Art Stellungskrieg mit wenig Bewegung auf beiden Seiten. Und von der diplomatischen Front hört man wenig. Das gehört möglicherweise zusammen, denn keine Seite scheint sich davon einen wirklichen Vorteil zu versprechen. Die aktuelle Lage heute, Stefan Laak schildert sie uns.
Russland verstärkt offenbar seine Angriffe im Süden und im Osten der Ukraine. Das meldet der ukrainische Generalstab. Dabei hätten russische Truppen teilweise Geländegewinne erzielt, so ein Sprecher. Der Feind führt seine Angriffsbemühungen in der Operationszone Ost weiter fort mit dem Ziel, die volle Kontrolle über die Gebiete Donetsk, Luhansk und Cherson herzustellen und den Landkorridor zur zeitweise besetzten Krim aufrechtzuerhalten. Aus den betreffenden Regionen werden teils heftige Gefechte gemeldet. Vadim Denisenko, Berater des ukrainischen Innenministers, schätzt die Lage wie folgt ein. Es gibt zwei besonders schwierige Punkte. Die Stadt Mariupol mit dem Stahlwerk Azovstal und rund um Luhansk. Die russischen Truppen versuchen, unsere Streitkräfte in der Nähe von Luhansk zu umzingeln. In dieser Region habe man zwei Schwimmbrücken des russischen Militärs zerstört, die den Nachschub für russische Truppen über den Fluss Siversky-Donez sicherstellen sollten, so der dortige Militärgouverneur. Die heftigsten Angriffe ereignen sich nach ukrainischen Angaben in der Nähe von Rubischne und Severodonetsk. Moskau entsendet zusätzliche Truppen und Militärfahrzeuge in die Regionen Donetsk und Luhansk. Etwas weiter nördlich sei es hingegen der ukrainischen Armee gelungen, die russischen Einheiten zurückzudrängen, so Denisenko. Gleichzeitig ist es wirklich sehr positiv, dass wir die Russen in Charkiw im Norden zurückgedrängt haben und uns an einigen Stellen sogar der Staatsgrenze der Ukraine zu Russland angenähert haben. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht überprüfen. Kaum Veränderungen gibt es dem Lagebericht zufolge in Mariupol. Über 2000 ukrainische Kämpfer haben sich in dem dortigen Stahlwerk verschanzt. Mehrere hundert von ihnen sollen verletzt sein. Derzeit laufen Verhandlungen darüber, ob sie von einem Drittstaat per Hubschrauber oder per Schiff in Sicherheit gebracht werden können. Die Kämpfer und ihre Angehörigen haben darum gebeten. Sich zu ergeben, wie von Moskau gefordert, kommt für sie nicht in Frage, aus Angst, die russische Kriegsgefangenschaft nicht zu überleben. Die Koordinatorin humanitärer Aktionen des ukrainischen Präsidenten Tetyana Lomakina weist aber auch auf die unverändert kritische Situation der Bewohner von Mariupol hin, die in der zerstörten Stadt immer noch ausharren. Im Moment werden Verhandlungen über eine mögliche zweite Etappe der humanitären Operation zur Rettung von Medizinern und Verletzten geführt. Es handelt sich um etwa 500 Menschen. Und auch über die Öffnung der humanitären Korridore wird verhandelt. Die Menschen in Mariupol brauchen sie, denn in der Stadt befinden sich immer noch ca. 100.000 Personen, darunter überwiegend ältere Menschen, Frauen und Kinder.
Sie hörten den Bericht von Stefan Laak. Der UN-Sicherheitsrat hat bisher nicht viel zur Lösung der Krise beitragen können. Er ist blockiert. UNICEF hat dort jetzt gewarnt. Vor allen Dingen die Kinder sind die besonders Leidtragenden. Antje Passenheim.
Wie alle Kriege sei der in der Ukraine vor allem eine Krise der Kinderrechte, mahnte der stellvertretende UNICEF-Exekutivdirektor Omar Abdi. Allein im vergangenen Monat hätten die Vereinten Nationen offiziell 100 getötete Kinder registriert. Vermutlich seien es aber weit mehr. Millionen Kinder durchlebten mit ihren Eltern die Hölle. Sie seien auf der Flucht, litten Hunger, versteckten sich in Schutzbunkern vor dem andauernden Bombardement. Besonders schlimm sei, dass das Schuljahr für sie mit dem Beginn des Krieges im Februar vorbei gewesen sei. Abdi sagte, Schulen sind die Rettungsleine für Kinder, besonders in Konflikten. Sie sind ein sicherer Ort, an dem die Kinder Schutz und Routine bekommen. Doch ein Großteil der Schulen, die auch UNICEF unterstützt habe, seien zerstört. Schulen würden weiterhin angegriffen und für militärische Zwecke genutzt. Kinder hätten aber ein Recht auf Bildung und beide Kriegsparteien sollten dieses Recht schützen, appellierte er. Abdi verwies auch darauf, der Krieg in der Ukraine stürze auch Kinder weltweit in eine große Krise, von Afghanistan über den Jemen bis zum Horn von Afrika. Sie müssten wegen der Lebensmittelkrise Hunger leiden.
Der britische Premierminister Boris Johnson steht noch immer heftig unter Druck. Die Kommunalwahlen gingen für seine Partei weitgehend verloren. Man hat 500 Mandate nicht mehr gewinnen können. Das alles, so sagen viele Beobachter, hänge jetzt zusammen mit dem, was wir aktuell beobachten. Man macht einen neuen Schauplatz auf, um die Öffentlichkeit zu beschäftigen. Da geht es wieder um das Nordirland-Protokoll und natürlich um den weiteren Streit mit der Europäischen Union. Die Europäische Union hat jetzt allerdings reagiert. Holger Beckmann.
Erst droht London Brüssel, jetzt droht Brüssel London. Im Streit um die nordirische Grenze zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wird der Ton offenbar schärfer. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich angedeutet, dass die britische Regierung von Boris Johnson offenbar nicht mehr bereit ist, das sogenannte Nordirland-Protokoll aus dem Brexit-Vertrag umzusetzen. Darin verpflichtet London sich eigentlich, den Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland zu kontrollieren, damit von dort nicht unerlaubt Produkte auf den EU-Binnenmarkt kommen, die europäische Standards etwa im Umweltschutz oder bei der Produktsicherheit unterlaufen. Auf diese Weise soll die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland offen bleiben, damit dort der jahrzehntelange und blutige Konflikt nicht wieder aufflammt. EU-Kommissionsvize Sefcovic warnte heute nach einem Telefonat mit Großbritanniens Außenministerin Liz Truss, einseitige Schritte Londons werde die EU nicht akzeptieren. Sie würden das gegenseitige Vertrauen untergraben und den Frieden in Nordirland gefährden. Es sei von höchster Wichtigkeit, so Sefcovic, gemeinsam an einer Lösung des Problems zu arbeiten. Die EU habe hier bereits weitreichende Vorschläge gemacht.
Wir schauen in den Kosovo. Der Kosovo hat einen Antrag auf Mitgliedschaft im Europarat gestellt. Das führt allerdings zu neuen Spannungen dort. Clemens Fehrenkotte.
Damit werde ein neues Kapitel für das Kosovo aufgeschlagen, sagte die kosovarische Außenministerin Donika Gervala in einer Videobotschaft ihres Ministeriums. Das Kosovo sei das demokratischste und proeuropäischste Land in der Region. Es verdiene die Mitgliedschaft im Europarat, damit die Rechte der Bürger des Kosovo und der Zugang zu europäischen Instanzen gestärkt werde. Im Europarat sind 46 Mitgliedsländer vertreten, darunter alle Westbalkanstaaten mit Ausnahme des Kosovo. Die ehemalige serbische Provinz hatte nach dem Kosovo-Krieg von 1999 neun Jahre später ihre Unabhängigkeit erklärt. Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić kündigte bereits vor der heutigen Entscheidung des Kosovo harsche Reaktionen an. Damit würde gegen mehrere Abkommen verstoßen. In der serbischen Verfassung von 2006 wird das Kosovo unverändert als Teil Serbiens aufgeführt. Die Frage des völkerrechtlichen Status des Kosovo ist das zentrale Konfliktthema zwischen Belgrad und Pristina. Russland, das zuvor zahlreiche Versuche des Kosovo auf Aufnahme in internationale Organisationen zu verhindern gesucht hatte, gehört dem Europarat seit Mitte März nicht mehr an. Damit kam Russland nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine einem Ausschluss aus dem Europarat zuvor und trat aus der Staatenorganisation aus.
Auch die neue israelische Regierung hat den Siedlungsbau fortgesetzt oder will ihn fortsetzen. Das führt natürlich in dieser Region zu neuen Konflikten. Tim Aßmann.
Die zuständige israelische Planungsbehörde gab grundsätzlich grünes Licht für insgesamt 4.500 neue Wohneinheiten in jüdischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Knapp zwei Drittel der Wohnungen können damit endgültig gebaut werden. Die restlichen Neubauprojekte befinden sich noch in einer Planungsphase. Gebaut werden soll sowohl in Siedlungen nahe am israelischen Staatsgebiet als auch tief im besetzten Westjordanland. Israels Regierungskoalition befindet sich zurzeit in einer Krise. Das Bündnis von Premier Bennett hat keine eigene Parlamentsmehrheit mehr und ein Abgeordneter von Bennetts nationalreligiöser Yamina-Partei hatte seine weitere Unterstützung für die Koalition von der Genehmigung des Siedlungsausbaus abhängig gemacht. Auch Innenministerin Shaked begrüßte die Ausbaugenehmigungen und sprach von einem Feiertag für die Siedlungsbewegung. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now kritisierte die Entscheidung massiv. Der Ausbau der Siedlungen gilt als zentrales Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Die US-Regierung hatte wiederholt vor einem weiteren Ausbau gewarnt. US-Präsident Biden plant Medienberichten zufolge in wenigen Wochen zu einem Antrittsbesuch nach Israel zu kommen.
Die Europäische Kommission hat neue Empfehlungen für den Flugverkehr angekündigt. Demnach soll ab kommender Woche in Flughäfen und in Flugzeugen keine Maske mehr getragen werden müssen. Jetzt will Deutschland nachziehen. Kai Clement.
Einmal mehr erweist sich die FDP als Lockerungsbefürworter in Sachen Corona. Es gäbe in Deutschland so wörtlich dringenden Anpassungsbedarf, findet Verkehrsminister Volker Wissing. Deutschland solle nämlich der europäischen Empfehlung folgen und die Maskenpflicht im Flugverkehr aufheben, findet Wissing. Zitat: Wir sollten hier europaweit einheitlich vorgehen. Mehr noch, in der Mitteilung heißt es weiter, aus seiner Sicht sollte das dann auch für Busse und Bahnen gelten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat dagegen gerade erst wieder vor einer neuerlichen Corona-Zuspitzung im Herbst gewarnt. Bei der Umsetzung der EU-Empfehlung gelten weiter nationale Vorschriften. Heißt, wenn es am Abflugort oder Ziel entsprechende Vorgaben zur Maskenpflicht gibt, gelten die auch im Flieger. In Deutschland ist das der Fall. Nach dem EU-Schritt hatte die deutsche Luftfahrtbranche eine Abschaffung dieser Pflicht in Deutschland gefordert. Schließlich steht auch die Sommerurlaubszeit bevor. Noch aber ist die Maskenpflicht im Infektionsschutzgesetz verankert. Darauf hatte gestern auch das Gesundheitsministerium hingewiesen.
Robert Lewandowski ist der Torgarant für den FC Bayern München. Jetzt scheint es so zu sein, dass das nicht mehr ganz lange so sein wird. Wie lange er noch da ist, nun ja, das ist noch unklar. Klar ist nur, er wird den Verein offensichtlich verlassen. Khalil Taufik.
Jetzt ist es also fix und auch den Bayern mitgeteilt. Robert Lewandowski verlässt laut Medienberichten den Rekordmeister. Die Frage ist nur noch, wann? Geht er sofort oder erst nach der nächsten Saison, wenn sein Vertrag sowieso ausgelaufen wäre, den er, wie er den Bayern-Bossen letzte Woche mitgeteilt haben soll, eben nicht mehr verlängern will. Der 33-jährige Pole spielt seit dem Sommer 2014 für die Münchner und hat in 373 Pflichtspielen 343 Tore erzielt. Die Bayern müssen sich entscheiden. Riskieren sie einen dauerschlecht gelaunten Lewandowski, der seinen Vertrag aussitzen muss und ohne Ablöse gehen wird, oder machen sie nochmal Kasse mit ihm? Sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro taxiert. Als mögliches Ziel wird seit Monaten der Dauerklamme FC Barcelona gehandelt. Die Katalanen könnten jetzt aber durch den Verkauf von Coutinho und Frenkie de Jong zu frischem Geld kommen, das man in den Wunschstürmer investieren könnte. Bleibt aber dann immer noch die Frage, wer schießt künftig die Tore für die Bayern? Gehandelt werden unter anderem Patrick Schick von Leverkusen, Romelu Lukaku vom FC Chelsea, Sebastian Allaire von Ajax oder auch Darwin Núñez von Benfica.
Wir bleiben beim großen Geld. Wir kommen zur Börse. Den Tag an der Börse hat für uns Jan Plate.
Anleger an den Finanzmärkten bleiben nervös und meiden Risiken. Der Krieg in der Ukraine, anhaltende Corona-Beschränkungen in China und insbesondere höhere Zinsen der Notenbanken gegen die Inflation sorgen für Verluste in den verschiedensten Bereichen. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank nach aktuellen Erzeugerpreisen geben dem Dollar weiter Schwung und bremsen den Euro. Der Euro verliert auf 1,0414 $. Das ist so tief wie seit 5 Jahren nicht mehr. Mit den höheren Zinsen werden Spekulationskredite teurer und andere Anlagen wie Anleihen interessanter. Das schickt die digitale Kryptowährung Bitcoin auf Talfahrt. Der Bitcoin hat seit seinem Rekordhoch mehr als die Hälfte an Wert verloren. Allein in den vergangenen 8 Tagen ging es um rund 30% nach unten auf nur noch etwa $29.000. Der deutsche Aktienindex DAX hat heute 0,5% verloren auf 13.740 Punkte. Unter den diversen DAX-Unternehmen, die Geschäftszahlen veröffentlicht haben, ist besonders Siemens aufgefallen. Nach rund 170 Jahren stellt der Industriekonzern wegen des Ukraine-Krieges sein Geschäft in Russland ein. Das belastet das zweite Geschäftsquartal. Der Quartalsgewinn schrumpft wegen der Sanktionsfolgen deutlich, hat sich halbiert auf 1,2 Milliarden Euro. Aktien von Siemens haben sich um 2,5% verbilligt.
Das war der Börsenbericht, das war Jan Plate. Und das, was wir jetzt demnächst besprechen werden, hat auch mit der Börse zu tun. Oder andersrum ist es richtig, die Gaslieferungen, die nicht mehr so kommen, wie es verabredet waren, haben Einfluss auf die Börse. Denn damit sind wir bei der Gasfront. Und der Begriff Front ist richtig gewählt. Energie als Waffe, hat heute der Bundeswirtschaftsminister gesagt. Dahinter stecken allerdings komplizierte Überlegungen. Was genau passiert, wer noch Gas liefert und wo es hingeht, Katharina Hamberger.
Insgesamt, meint der Wirtschaftsminister, spitze sich die Lage in der Art zu,
dass die Ankündigungen, Gas, Öl, Energie als Waffe einzusetzen, an verschiedenen Stellen jetzt sich realisieren.
So Robert Habeck. Gestern hatte Russland gegen Gazprom Germania Sanktionen verhängt. Betroffen sind auch einige ehemalige Tochterfirmen des staatlichen Gaskonzerns, vor allem Speicher- und Handelsunternehmen. Allerdings nicht, so der Wirtschaftsminister, die Netzbetreiber von Gazprom Germania. Das Unternehmen steht seit Anfang April unter Treuhand der Bundesnetzagentur, um die Versorgung sicherzustellen, nachdem es durch den russischen Mutterkonzern verkauft und aufgelöst werden sollte. Gazprom Germania bzw. seine Tochterunternehmen sind auf allen Stufen tätig, sprich Transport, Vertrieb und Speicherung von Erdgas, und gehört zu den großen Gasfirmen hierzulande. Entsprechend hat der Schritt Russlands, das Unternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen, auch Auswirkungen auf Deutschland. Der grüne Wirtschaftsminister meint, diese seien überschaubar.
Die Börse ist 14% nach oben gegangen. Das ist nicht schön, aber das entspricht den normalen Schwankungen seit Kriegsbeginn. Wir haben eine Lieferung, die nicht mehr erfolgt, in einer Menge von 10 Millionen Kubikmeter Gas täglich aus Russland. Auch das ist eine Menge, die kompensierbar ist, und die Unternehmen sind dabei, das Gas über andere Quellen zu beschaffen.
Es geht dabei laut Habeck um 10 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag. Das entspreche 3% des gesamten deutschen Jahresverbrauchs. Um das Gas tatsächlich zu kompensieren, will der Bund mit finanziellen Hilfen einspringen, führte der Minister aus. Es müssen Lieferverträge möglicherweise zu höheren Preisen neu geschlossen werden. Damit diese erbracht werden könnten, brauche es finanzielle Garantien.
Und die werden wir geben.
So Habeck. Der Präsident der Bundesnetzagentur und damit Treuhänder von Gazprom Germania, Klaus Müller, spricht von einem planvollen, präzisen Dekret der Russen, um weitere Geschäfte mit Deutschland tätigen zu können, da die Tochterunternehmen, die Netzbetreiber sind, von den Sanktionen ausgenommen sind.
Das heißt, Russland hat eine Voraussetzung geschaffen, wie dekretkonform weiter russisches Gas nicht nur durch Nord Stream 1 bis nach Deutschland, sondern auch innerhalb Deutschlands durch die Netze weiter verteilt werden kann.
Bislang, so Müller, gäbe es keinen Indiz dafür, dass weniger Gas nach Deutschland fließen würde. Genauer wisse man dies aber erst morgen früh, wenn die Zahlen zu den aktuellen Gasflüssen da sind. Es gäbe also Anlass für Aufmerksamkeit und genaues Hinschauen, aber noch kein Anlass, die Alarmstufe auszurufen.
Soweit der Bericht von Katharina Hamberger. Das G7-Treffen der Außenminister steht natürlich auch ganz im Zeichen des Konfliktes. Eigentlich haben wir eine Menge andere Themen in dieser Welt zu bereden, aber das ist eben die Aktualität. Und natürlich ist auch der ukrainische Außenminister mit dabei, der in Berlin ohnehin da war. Und all das, das Außenministertreffen und der Besuch des ukrainischen Außenministers, wurde von Frank Capellan begleitet.
Der ukrainische Außenminister ist gemeinsam mit seiner deutschen Kollegin Annalena Baerbock nach Deutschland gereist, im Zug von Kiew nach Warschau, dann per Flugzeug nach Berlin. Und ehe er als Gast am G7-Außenministertreffen in Weißenhäuser Strand unweit von Kiel teilnehmen wird, klappert Dmytro Kuleba die Ampelkoalition bei zahlreichen Gesprächen ab. Nicht ganz ohne sein Besuch bei den Sozialdemokraten. Fraktionschef Rolf Mützenich hatte gewarnt, nicht alle Wünsche nach Waffen könnten erfüllt werden. Kuleba aber zeigt sich heute versöhnlich. Wir sehen eine positive Dynamik, ob Sanktionen oder Waffenlieferungen. Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung. Dafür möchte ich danken. Wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, gerade mit Blick auf die Resolution, die der Bundestag kürzlich verabschiedet hat. Dabei geht es um weitere Waffenlieferungen. In einem Interview mit der Zeitung Die Welt kritisiert der ukrainische Außenminister, dass Deutschland nicht genug tue. Er erinnert an die Lieferung von Panzerhaubitzen durch die Niederlande, bemängelt, dass dieses kleine Land fast genauso viele liefern wolle wie Deutschland. Da stimmen die Dimensionen nicht. Und mit Blick auf den Flugabwehrpanzer Gepard, in einigen Wochen sollen 50 bei der Bundeswehr vor Jahren ausgemusterte Panzer geliefert werden, meint Kuleba. Ausschlaggebend für die Bundesregierung scheint gewesen zu sein, etwas zu geben, was sie selbst nicht braucht. Positiv streicht er allerdings die Perspektive für einen EU-Beitritt seines Landes hervor. SPD-Chef Lars Klingbeil dazu:
Die Ukraine hat jetzt die Hausaufgaben gemacht und im Juni wird die Europäische Kommission entscheiden, ob sie der Europäischen Union empfiehlt, den Kandidatenstatus an die Ukraine zu geben.
Den Beitrittsprozess wird man nicht beliebig abkürzen können, betont später der Vizekanzler. Robert Habeck erinnert daran, dass bei früheren Anwärtern zu hohe Erwartungen geweckt wurden. Dieser Fehler dürfe sich nicht wiederholen.
Das wird jetzt klug vorzubereiten sein, wie die Schrittfolge so ist, dass sie erreichbar ist, aber eben auch keine falschen Versprechungen gegeben werden, die nicht eingehalten werden.
Über die Lage in der Ukraine und mögliche Szenarien mit Blick auf den weiteren Kriegsverlauf werden sich die G7-Außenminister bis zum Samstag auf Schloss Weißenhaus an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste austauschen. Am späten Nachmittag bekräftigt die Gastgeberin Außenministerin Annalena Baerbock am Tagungsort, dass die G7-Staaten über die globalen Folgen des Krieges beraten würden. Durch Russlands Blockade stehe nicht weniger als die Welternährung auf dem Spiel.
25 Millionen Tonnen Getreide sind im Ukraine Hafen, insbesondere von Odessa, derzeit blockiert. Getreide, was Lebensmittel für Millionen Menschen auf der Welt bedeuten, die vor allen Dingen dringend in den afrikanischen Ländern und im Nahen Osten gebraucht werden.
Putin will uns spalten, das werden wir nicht zulassen, bekräftigt die Ministerin. Neben dem ukrainischen Außenminister wird auch dessen Kollege aus Moldau, Niko Popescu, in Weißenhäuser Strand zu Gast sein. Die Sorge ist groß, dass Putin auch die Republik Moldau angreifen könnte. Die führenden Industrienationen stehen in der Verantwortung, beiden Ländern zu helfen, versichert Baerbock.
Wir sehen euch, wir hören euch und wir unterstützen euch.
Die deutsche Außenministerin im Beitrag von Frank Capellan. Wir kommen zu den Finanzen. Die Steuerschätzer haben heute eine neue Prognose vorgelegt. Und diese Prognose gibt dem Bundesfinanzminister mehr Spielraum. Das ist die gute Nachricht. Ob das andere jetzt eine schlechte Nachricht ist, ist noch nicht abzuschätzen. Aber richtig ist auch, dass die Mehreinnahmen längst verplant sind. Insofern unter dem Strich kommt nicht viel Neues heraus. Was das für die Finanzen insgesamt bedeutet, Jörg Münchenberg schildert es uns.
Erst einmal sind es gute Nachrichten. Nach den heute vorgelegten Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung werden Bund, Länder und Kommunen im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im November 2021 deutlich höhere Einnahmen verzeichnen als prognostiziert. Nämlich jährlich rund 44 Milliarden Euro mehr bis zum Jahr 2026. Doch Finanzminister Christian Lindner, FDP, warnte bei der Vorlage der neuen Zahlen sogleich vor überzogenen Erwartungen. Es gebe keine neuen Verteilungsspielräume.
Es gibt keinen Anlass für Jubelmeldungen. Denn diese Steuerschätzung kommt in einer Phase ja sehr hoher wirtschaftlicher Unsicherheit. Wir kennen die ökonomischen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine noch nicht. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Lieferketten etwa aus China hat.
Die Mehreinnahmen für den Staat waren insgesamt erwartet worden. Zum einen konnten die Unternehmen 2021 höhere Gewinne erzielen. Die Kurzarbeit konnte verringert werden. Außerdem lief das erste Quartal 2022 besser als erwartet. Rund 17 Milliarden Euro zusätzlich bedeutet dies allein für den Bund im laufenden Jahr. Doch weil die Steuerschätzer nur die Ausgaben berücksichtigen, die bereits parlamentarisch beschlossen worden sind, fehlen in den Berechnungen noch anstehende Zusatzausgaben und Steuermindereinnahmen des Bundes, weshalb der Finanzminister heute folgende Rechnung aufmachte.
17 Milliarden Euro prognostizierte Mehreinnahmen für dieses Jahr, wo die aktuellen Steuerrechtsänderungen nicht berücksichtigt sind. Unter Berücksichtigung der Steuerrechtsänderungen, die 17 Milliarden Euro ausmachen, haben wir also insgesamt einen Verteilungsspielraum von nahezu null zusätzlich.
Und nicht viel besser sieht es für die Folgejahre aus, auch wenn der Bund weiterhin mit höheren Steuereinnahmen rechnen kann. Doch einerseits sind hier die skizzierten Risiken, wie etwa bei der Energieversorgung, die anhaltende Störung der globalen Lieferketten, aber auch drohende Mehrbelastungen durch die sich abzeichnende Zinswende der Europäischen Zentralbank. Doch Lindner sieht noch weitere Ausgaben auf den Bund zukommen.
Es ist zu erwarten, dass wir höhere Ausgaben für soziale Leistungen haben. Wir werden ja den Regelsatz für die Grundsicherung auch orientieren müssen an der Preisentwicklung. Und von mir bereits erwähnt, es gibt eine kalte Progression, also automatisch wirkende Steuererhöhungen.
weshalb zumindest der liberale Finanzminister den Tarif bei der Lohn- und Einkommensteuer an die Inflation bereits im kommenden Jahr anpassen will. Kurzfristig wirkende Entlastungen für die Bürger stehen heute bereits auf der Agenda des Bundestages, darunter auch einige, die eben noch nicht bei der Steuerschätzung berücksichtigt werden konnten.
Und genau diese Dinge sind dann heute Abend beschlossen worden, die wir soeben angesprochen haben. Andreas Reuter hat die entsprechenden Details.
Massiv und wirksam in der Breite seien die Steuerentlastungen, sagte Michael Schrodi von der SPD. Der Ampel sei ein rundes Paket gelungen, lobte Sascha Müller von den Grünen. Es handele sich nur um Trippelschritte, die nicht ausreichten, kritisierte Christian Laie von der Linken. Das Gesetz sei kompliziert und bürokratisch und tue nichts für Rentner, Studentinnen und junge Familien, die Elterngeld beziehen, befand Sebastian Brehm von der CSU. Die Ampelregierung erhöht den Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer um 363 Euro, hebt den Pauschbetrag für Werbungskosten um 200 Euro an und erhöht die Entfernungspauschale für Fahrten ab dem 21. Kilometer um 3 Cent, schon 2 Jahre früher als zunächst geplant. Alle drei Maßnahmen gelten von Anfang dieses Jahres an. Sie summieren sich auf 4,5 Milliarden Euro in einem Jahr, lobten Redner der Ampel. Das Geld komme aber erst nach der nächsten Steuererklärung bei den Bürgern an, kritisierte die Union, und damit frühestens in einem Jahr.
Sie hörten einen Bericht von Andreas Reuter. Die Essener Polizei war übrigens wieder einmal, muss man sagen, sehr wachsam. Sie hat, so zeigt sich die Lage heute Abend, einen Amoklauf in einer Schule gerade noch soeben verhindert. Sebastian Auer.
Bis zum Nachmittag standen vor dem Essener Don Bosco-Gymnasium und einer nahegelegenen Realschule Mannschaftswagen der Polizei. Schon vor Schulbeginn wurde das gesamte Gelände abgesperrt. Unterricht fand nicht statt. Bereits in der Nacht hatten Spezialkräfte den 16-jährigen Verdächtigen und seine Eltern in der nahegelegenen Wohnung festgenommen. Im Laufe des Tages wurde deutlich, dass man offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen ist. Denn in der Wohnung, in der Junge lebt, wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul am Mittag auf einer Pressekonferenz.
16 Rohrkörper. An einigen dieser Rohrkörper waren Uhren angebracht. Einige waren von außen mit Nägeln präpariert. Ebenso wurde gefunden zusammengemischte Explosivstoffe, die wahrscheinlich zum Befüllen dieser Rohrkörper vorgesehen waren.
Ein zündfähiger Sprengsatz sei aber nicht gefunden worden, so der Innenminister, aber eine Art Manifest des 16-Jährigen. Umfangreiche Aufzeichnungen mit rechtsradikalem und antisemitischem Inhalt. Dazu gemalte SS-Runen. Aus dem Umfeld der Schule war zu hören, dass der Verdächtige eigentlich unauffällig war. Er sei erst vor kurzem von der nahegelegenen Realschule auf das Gymnasium gewechselt. Allerdings habe er sich dann verändert. Einige Mitschüler sprechen von einer Radikalisierung. NRW-Innenminister Reul nannte auf einer Pressekonferenz massive psychische Störungen bei dem Schüler und Suizidgedanken. Wie gefährlich und verheerend der geplante Anschlag hätte werden können, ist auch daran zu erkennen, dass inzwischen die für Terrorismus zuständige Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft ermittelt, und zwar wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der mutmaßlich geplante Anschlag fiel auf, weil ein Mitschüler gestern der Polizei einen Hinweis gegeben hatte, nachdem der Verdächtige ihm gegenüber von einem Bombenanschlag sprach. Die Schulgemeinschaft des Essener Don Bosco-Gymnasiums war heute spürbar mitgenommen, sowie Schülerin Carina Köhnen.
Ich wusste auch gar nicht, was ich dazu erst drüber denken soll, weil sonst ist es ja immer so weit entfernt, so in Amerika ein Amoklauf und jetzt auf einmal hier in Deutschland und an der eigenen Schule. Ich fand es ehrlich ein bisschen gruselig.
Bei der Stadt Essen waren weder der Verdächtige noch seine Familie bisher in Erscheinung getreten. Bei den sozialen Diensten der Stadt und dem Jugendamt sei die Familie bisher unbekannt gewesen, so eine Stadtsprecherin. Am Essener Don Bosco-Gymnasium wird nach Angaben der Schulleitung auch morgen der Unterricht ausfallen. In einer Mitteilung an die Lehrer und Schüler heißt es, das Kollegium werde zusammenkommen, um das Geschehene auf- und vorzubereiten. Unklar ist auch noch, ob die mündlichen Abiturprüfungen am kommenden Montag wie gewohnt stattfinden werden.
Sebastian Auer informierte uns über den möglichen Amoklauf in Essen. Wir kommen jetzt zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Die Kollegin Regina Spindler hat ihn. Bitteschön.
Finnland möchte möglichst rasch dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO beitreten. Auch Schweden erwägt diesen Schritt. Die Hannoversche Zeitung spricht von einem historischen Schritt. Es fühlt sich ein wenig so an, als würde der eiserne Vorhang wieder zugezogen. Der Südkurier aus Konstanz bemerkt: Diese NATO-Erweiterungsrunde hat Putin selbst zu verantworten. Mit seinem Überfall auf die Ukraine zwingt der Kreml-Chef alle seine Nachbarn in Sachen Sicherheit schnellstmöglich umzudenken. Im Fall von Finnland und Schweden heißt das, raus aus der Neutralität, rein in die NATO. Ähnlich sieht es die Leipziger Volkszeitung. Die russischen Versuche, einen Keil in die westliche Staatengemeinschaft zu treiben, sind gescheitert. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Existenzberechtigung der NATO unterstrichen wie kein Ergebnis seit Gründung des Bündnisses 1949. Die Glocke aus Oelde konstatiert, Putin hat sich außenpolitisch völlig verkalkuliert. Der Schaden für sein Land ist immens. Die Zeitung ND der Tag, das frühere Neue Deutschland, sieht die geostrategische Entwicklung gänzlich anders. Der Beitritt bringt Finnland keinen echten sicherheitspolitischen Mehrwert, sondern erhöht die Spannungen. Jeder Zwischenfall erhält damit ein ganz anderes Eskalationspotenzial. Die Pforzheimer Zeitung warnt: Die Zeit zwischen dem Beitrittsantrag und der Aufnahme wird sehr sensibel. Einen Atomkrieg wird Putin nicht riskieren, doch er wird andere Wege suchen, etwa mit Cyberattacken Vergeltung zu üben. Die Zeitung Die Welt mahnt zur Eile. Finnland und wahrscheinlich Schweden brauchen dringend eine Beistandsverpflichtung, auch von Seiten der Bundesrepublik. Bis der Beitritt zur NATO vollzogen ist, sollte Berlin mit Helsinki und Stockholm Verteidigungsbündnisse schließen. Russland muss wissen, was ihm droht, sollte es die finnische und schwedische Souveränität verletzen. Zur Steuerschätzung mit den erwarteten milliardenschweren Mehreinnahmen des Staates, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung, der Staat schwimmt im Geld und die Bürger leiden unter hohen Steuern und steigender Inflation. Ein gerechter Steuerstaat sieht anders aus. Er gibt inflationsbedingte Steuermehreinnahmen unverzüglich zurück. Und er belässt den Menschen einen Grundfreibetrag, von dem sie halbwegs leben können. Mindestens 15.000 Euro wären angemessen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle wirft ein: Es muss befürchtet werden, dass Bundesfinanzminister Lindner am Ende die Mehreinnahmen doch behalten will, um 2023 die Schuldenbremse einhalten zu können. Das darf man ihm aber nicht durchgehen lassen, denn es handelt sich nicht um Steuergeschenke, sondern um Geld, das den Bürgern zusteht.
Dankeschön, das war die Kollegin Regina Spindler, das war unser Blick in die Kommentarspalten von morgen, damit sind wir hier fast am Ende angelangt. Ich bedanke mich natürlich wie immer für Ihr Interesse und weise Sie auf die nachfolgenden Sendungen hin. Heute Nacht werden wir Sie auf dem Laufenden halten und morgen ab 5 Uhr ist dann der Kollege Philipp May für Sie da, unter anderem dann um 8.10 Uhr ein Interview mit Christian Lindner eben zur Finanzpolitik in Deutschland. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht, bis demnächst und tschüss.